Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Oldenburg mit Gerhard Snitjer. Was wäre das schön, wenn in den Sommerferien alle Sorgen aller Menschen erstmal vom Tisch wären. Aber so ist es nicht. Die Beschäftigten der Meyer-Werft haben große Sorgen. Sie bangen um ihre Jobs. Nur mit 2,7 Milliarden Euro kann eine Insolvenz abgewendet werden. Pausenlos machen sich die Beteiligten Gedanken über die aktuelle Lage und mögliche Lösungen. Auch heute wird konferiert. Was kann man da erwarten, Jan-Bastian Buck?
Von der IG Metall Küste heißt es, man hoffe noch in dieser Woche auf ein wichtiges Signal. Ab Freitag geht die Werft in die Betriebsferien, das würde den Prozess sonst noch weiter verzögern. Dominik Laug, der Sprecher der IG Metall Küste, erklärte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, momentan werde jeden Tag über die Zukunft der Werft beraten. Laug sagte aber auch, aktuell liege der Spielball in Berlin. Der Bund habe ein Gutachten eingefordert, das klarmachen soll, warum die Meyer-Werft auch mit Bundesmitteln gerettet werden muss. Für die Arbeitnehmervertreter steht das außer Frage, allein schon wegen der mehr als 3000 Arbeitsplätze in Papenburg, 7000 sind es insgesamt. Laut dem Wirtschaftsverband Emsachse kommen 10.000 Arbeitsplätze bei Zulieferern in der Region und 18.000 bundesweit dazu. Bis September soll ein Rettungsplan stehen. Letzter Stand, Land und Bund bürgen jeweils für 900 Millionen Euro und Meyer selbst legt 400 Millionen Euro auf den Tisch. Sonst steht eine Insolvenz der Werft im Raum.
Den Nationalsozialisten in den 1930er und 40er Jahren war das Leben von Menschen mit Behinderungen nichts wert. Mehrere Hunderttausend wurden in Lagern und Kliniken ermordet, insbesondere Menschen mit psychischen Krankheiten. Dass gerade kürzlich Hakenkreuze an das Haus einer betreuten Wohngemeinschaft für psychisch Kranke in Emsteg im Kreis Kloppenburg geschmiert wurden, das muss wohl als widerwärtige und bedrohliche Anspielung auf die Nazi-Praktiken gesehen werden. Und inzwischen sind auch noch zwei Fahrzeuge der Einrichtung angezündet worden. Frage an unsere Korrespondentin in Südoldenburg, Fritzi Blömer. Sehen die Ermittler einen Zusammenhang?
Die zuständige Polizeiinspektion Kloppenburg-Vechta prüft das momentan. Nach der Anzeige der Hakenkreuzschmierereien Ende Mai habe man das entsprechende Fachkommissariat eingeschaltet, das sich um polizeilichen Staatsschutz kümmert. Der Fall sei dann bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg gelandet. Dort wurde das Verfahren mittlerweile aber eingestellt, da kein Täter ermittelt werden konnte. Sobald es neue Hinweise gibt, werde sich das aber wieder ändern. Was die abgebrannten Fahrzeuge angeht, hat die Polizei noch keine Ergebnisse bekannt gegeben.
Für die Bewohner einer solchen Einrichtung, also Menschen mit teils sehr labiler Psyche, müssen solche Übergriffe doch beängstigend sein, oder?
Einige Menschen dort sind verunsichert. Das hat mir Andreas Krone erzählt. Er leitet das St. Josephs Hospital Kloppenburg und ist auch zuständig für das Gemeindepsychiatrische Zentrum, kurz GPZ, zu dem auch das Wohnheim in Emsteg gehört. Dort leben rund 30 psychisch erkrankte Menschen. In einem Schreiben, das nach den Schmierereien an alle Mitarbeitenden und die Bewohnerinnen und Bewohner des GPZ ging, heißt es, man müsse gemeinsam dafür sorgen, ein Ort zu bleiben, an dem jeder Mensch sich willkommen und sicher fühlt. Diese Sicherheit, so Krone, versuche man jetzt wieder herzustellen. Man denke zum Beispiel darüber nach, bestimmte Bereiche mit Video zu überwachen. Ein weiterer Punkt, mit den verbrannten Kleinbussen konnten Einkäufe, Arztbesuche oder auch Ausflüge organisiert werden. Das soll so schnell es geht wieder möglich sein. Erklären kann sich Krone die Vorfälle nicht. In der Vergangenheit habe es keinerlei Probleme gegeben.
Informationen von Fritzi Blömer. Die Landfrauen feiern Jubiläum, aber was tun die eigentlich genau? Kochen, backen, Basare und Wohltätigkeitsfeste organisieren? Nein. Wenn Landfrauen mich jetzt hören, ballen sie die Fäuste. Zu Recht, denn sie tun ja viel, viel mehr als das. Sie stehen für Chancengleichheit, Gerechtigkeit für Frauen im ländlichen Raum, soziales Engagement, Weiterbildung, für das Öffnen neuer Perspektiven. Das gilt seit der Gründung des Verbandes vor 75 Jahren. Damals waren die Mitglieder meist Bauersfrauen. Inzwischen sind fast alle Berufsgruppen vertreten und die machen Sachen, die man mit Landfrauen nicht unbedingt assoziiert. Ursula Hensel berichtet.
Samstagnachmittag am Unisee in Bremen. Die Sieker Landfrauen haben einen Stand-up-Paddle-Kurs gebucht und folgen sehr konzentriert den Ausführungen der Kursleiterin.
Langsam, ein Knie aufs Board, zweites Knie aufs Board.
Die meisten Teilnehmerinnen heute sind nicht die klassischen Stand-Up-Paddler. Aber auch in der zweiten Lebenshälfte noch etwas Neues auszuprobieren, genau dafür steht der Landfrauenverband. Vorstandsvorsitzende Silke Lammers ärgert sich manchmal, wenn sie hört, dass die Landfrauen immer noch aufs Kuchenbacken und Kochen reduziert werden.
Ja, das ist leider die weit verbreitete Meinung. Aber Landfrauen sind mehr. Landfrauen sind nicht politisch aktiv, aber mischen sich politisch ein, dass wir auch bei Demos dabei sind.
Wir sind eigentlich auch ein tolles Netzwerk. Man gibt Informationen weiter, man guckt, was machen die anderen.
Und das ist eigentlich das total Spannende bei den Landfrauen.
Dieses Netzwerk besteht aus 22 Landfrauenverbänden quer durch alle Bundesländer. Und die SIKA-Vorsitzende ist davon überzeugt, dass ohne das Angebot des Landfrauenvereins vielen Mitgliedern inzwischen im Leben etwas fehlen würde.
Ich glaube, es wäre ein Stück langweiliger. Wer sich für die Landfrauen entscheidet, der hat halt die Geselligkeit, den Spaß. Man lernt, finde ich, wirklich sehr tolle Frauen kennen.
Der Kurs am Unisee war jedenfalls ein voller Erfolg. Und auch mit allen kommenden Angeboten sind die Landfrauen am Puls der Zeit.
Und wir schauen jetzt nach Friesland, genauer in die Kreisstadt Jever. Da geht's um Essen und Trinken. Das hält bekanntlich nicht nur Leib und Seele zusammen, sondern ist auch ein Kulturgut, das sich je nach Region und Zeitalter unterscheidet. Und damit ist es sehr spannend für Historiker. Im Schloss Jever ist dazu jetzt eine Sonderausstellung zu sehen. Sie heißt Leicht bekömmlich und zeigt einerseits die Spezialitätenküche aus Friesland, andererseits auch, wie sich Essen und Trinken gerade in jüngster Zeit verändert haben. Jutta Pschigoda mit einem kulinarischen Überblick.
Eine weißgedeckte Tafel mit kostbarem Porzellan, so speisten einst die Grafen und Fürsten im Schloss zu Jever. Rundherum in Vitrinen geht es um das, was das Jeverland berühmt gemacht hat. Das herbe Bier, Milchprodukte von den Weiden, der Granat, die Krabben, Fangfrisch aus dem Meer und, ja, auch Kiebitzeier, so Andreas von Seggern vom Schlossmuseum.
Also alljährlich zum 1. April jeden Jahres zum Geburtstag des Reichskanzlers Otto von Bismarck sind 101 Kiebitzeier bis zu seinem Tode aus Jever nach Friedrichsruhe geschickt worden.
Nebenan in einem zweiten Raum geht es um den Umgang mit Nahrung. Ein alter Kühlschrank erinnert daran, dass Frischhalten zu Hause früher viel aufwendiger war. Es wurde sehr viel mehr aus dem eigenen Garten eingekocht. Doch dann kamen vor rund 60 Jahren Tiefkühlprodukte, Fastfood und exotische Früchte und Gemüse. Dazu die Frage, Fleisch, Fisch oder gar vegan?
Was dürfen wir eigentlich noch essen? Was ja im Grunde Unsinn ist, natürlich darf man alles essen, aber eine große Verunsicherung bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern, wie in vielen anderen Bereichen auch. Auch hier gibt es einen großen Umbruch, das wollen wir hier in diesem Raum aufgreifen.
Aber nicht mit dem moralischen Zeigefinger, sondern leicht bekömmlich, wie im Titel. Und das ist in dieser Ausstellung hervorragend gelungen.
So, und wir haben noch die durchwachsene Wettervorhersage für das nordwestliche Niedersachsen. Heute bleibt es wechselhaft bei maximal 18 Grad und auch morgen Sonne und Regen im Wechsel bei bis zu 17 Grad. Das war Wir in Niedersachsen aus dem NDR-Studio Oldenburg mit Gerhard Snitjer.